HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand und einem Beitrag von Martin Maria Schwarz. Wir sagen herzlich willkommen. Viele englische Wörter haben sich bei uns ja inzwischen eingebürgert, aber mit der Originalmuttersprache hat das manchmal gar nichts mehr zu tun. Peter Littger ist dem mal nachgegangen im Hörbuch Hello in the Round. Das stellen wir Ihnen heute unter anderem vor. Im Kinder- und Jugendhörbuch erleben drei Kinder die Nachkriegszeit in Hamburg. Dann haben wir ein Hörbuch in eigener Sache. Da geht es um Texte von Hans Fallada. Anlässlich des Todestages heute vor genau 75 Jahren stellen wir die CD Warnung vor Büchern vor. Und noch einen Jahrestag würdigen wir, den 210. Geburtstag von Charles Dickens. Am 7. Februar 1812, also vor 210 Jahren, wurde Charles Dickens geboren. HR2 Kultur sendet aus diesem Anlass morgen ab 22 Uhr die erste Folge des vierteiligen Hörspiels David Copperfield. In der Hörbuchzeit möchten wir jetzt mit einem anderen Werk an ihn erinnern. Dorothee Meyer-Karweg, Sie haben uns die Lesung von Charles Dickens Aufzeichnungen aus Amerika mitgebracht, gelesen von Christian Brückner. Was hören wir denn hier?
Also wieder mal ein Beispiel aus der Reihe von dem Verlag DAV, der Audioverlag, große Werke, große Stimmen. Es sind Aufzeichnungen einer Lesereise, die Charles Dickens 1842 nach Nordamerika und nach Kanada unternahm. Er war damals etwa 30 Jahre alt, aber schon ein bekannter und beliebter Autor, bekannt beispielsweise durch Romane wie Die Pickwicker und Oliver Twist.
Solche Lesereisen, das machen viele Autoren ja auch heutzutage.
Ja, aber diese hier war dann doch ein bisschen was Besonderes. Es war eher eine Abenteuerreise. Es beginnt schon mit der Fahrt nach Amerika per Schiff mit Sturm und Seekrankheit, was Charles Dickens dann mit viel satirischem Witz beschreibt. Und dann geht die Reise weiter mit Booten auf Flüssen, mit der Eisenbahn und mit Pferdekutschen. Auch das alles sehr abenteuerlich. Es geht nicht ohne blaue Flecken und viel Dreck ab. Aber das sind letztendlich unwesentliche Dinge gegenüber dem, was er in den Städten erlebt.
Welche Städte bereist er denn?
Also Boston ist dabei, New York, Washington, Philadelphia, Cincinnati und so weiter. Später reist er dann auch nach Kanada und auch da in verschiedene Städte. In dieser gekürzten Lesung wird der Teil über Kanada aber weggelassen.
Und worüber schreibt er da genau? Was interessiert ihn an diesen Städten?
Also in erster Linie hat er ja auf der Reise Vorträge gehalten, Lesungen durchgeführt. Er wurde auch auf Bällen sehr hofiert. Daneben nutzt er aber seine Zeit, um sich Fabriken und Gefängnisse anzusehen. Und grundsätzlich haben ihn die Lebensverhältnisse armer Menschen besonders interessiert. Und dazu hören wir ein Beispiel. In New York besucht er das dortige Gefängnis Gräber genannt.
Ein Kerl erscheint mit dem Schlüsselbund, um uns herumzuführen. Er hat ein gutmütiges Gesicht und ist in seiner Art höflich und gefällig. Jene schwarzen Türen, das sind die Zellen? Ja. Sind sie alle besetzt? Inu, es sind so ziemlich alle besetzt, das ist eine Tatsache und nichts anderes. Die Zellen unten sind wohl sehr ungesund, wie? Ja, wir stecken auch nur Farbige hinein, das ist die Sache. Wann werden die Gefangenen herausgelassen, um sich Bewegung zu machen? Das brauchen sie gar nicht. Sie halten es schon aus. Dürfen sie nie in den Hof heraus? Sehr selten.
Tja, das hört sich nicht so gut an, aber noch schlimmer geht es im Gefängnis von Philadelphia zu.
Über Kopf und Gesicht jedes Gefangenen, der in dies traurige Haus kommt, wird eine schwarze Kapuze gezogen. Und in dieser dunklen Maske, dem Symbol des Vorhangs, der zwischen ihm und der Welt niederfällt, wird er in seine Zelle geführt, aus welcher er nicht wieder herauskommt, bis die ganze Zeit seiner Haft abgelaufen ist. Er erfährt nichts von Weib oder Kind, von seiner Heimat oder seinen Freunden, von Leben oder Tod eines einzigen Geschöpfs. Er sieht die Gefängnisbeamten, doch außerdem erblickt er kein menschliches Gesicht, hört keine menschliche Stimme. Er ist ein lebendig Begrabener, der mit dem langsamen Kreislauf der Jahre wieder ausgegraben wird. Inzwischen ist er tot für alles, nur nicht für seine folternde Seelenqual und die schrecklichste Verzweiflung.
Da hörten wir Christian Brückner, und zwar den jungen Brückner. Die Aufnahme stammt nämlich von 1984. Da war Christian Brückner Anfang 40.
Also diese Situation in den Gefängnissen, die hier beschrieben wird, das klingt ja außerordentlich grausam.
Ja, und Charles Dickens hatte sich ja eigentlich viel von der jungen Demokratie in Amerika versprochen. Er hatte eine offene Gesellschaft ohne Dünkel erwartet und erlebt nun eine Gesellschaft, in der ja der Kapitalismus in Reinkultur eigentlich vorherrscht. Und vor allen Dingen die Schwarzen, auch wenn sie in Teilen des Landes keine Sklaven mehr sind, eigentlich wie der letzte Dreck behandelt werden. Es gibt aber auch noch die echte Sklaverei, und die erlebt er im Süden des Landes.
In dem zu unserem Zuge gehörigen Negerwagen saß eine Mutter mit ihren Kindern, die eben verkauft worden waren. Der Gatte und Vater war bei dem vorigen Besitzer zurückgeblieben. Die Kinder schrien während der ganzen Fahrt, und die Mutter war ein Bild des Elends. Der Streiter für Freiheit und allgemeine Glückseligkeit, der sie gekauft hatte, fuhr mit demselben Wagenzug, und jedes Mal, wenn angehalten wurde, stieg er aus, um zu sehen, ob sie noch da waren. Der Schwarze in Sindbads Reisen mit einem Auge in der Mitte der Stirn, das wie eine glühende Kohle brannte, war ein Aristokrat der Natur, verglichen mit diesem weißen Gentleman.
Tja, das hatte sich Charles Dickens etwas anders vorgestellt. Er klagt die Missstände immer wieder mit scharfen Worten an. Aber er beschreibt eben auch die Auswanderer, die mit nichts als einem Bündel irgendwo in der Einöde eine Postkutsche oder ein Boot verlassen, um sich in der Wildnis ohne jede Hilfe eine Existenz aufzubauen. Also da erleben wir auch den Pioniergeist in Reinkultur.
Sie haben ja schon erwähnt, dass es sich um eine gekürzte Fassung handelt. Wie gefällt Ihnen die Lesung insgesamt?
Also ich muss mal sagen, ich hätte ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt. Also statt ausführlich die Seereise zu beschreiben, hätte ich bei gleicher Gesamtlänge noch mehr auf die Beschreibung des Landes in der amerikanischen Gesellschaft gesetzt. Sehr schade finde ich außerdem, dass das Schlusskapitel fehlt, in dem Charles Dickens ein Resümee zieht und nochmal explizit auf die Sklavenhaltung eingeht. Also da zitiert er beispielsweise aus Zeitungsanzeigen, mit denen Sklavenhalter nach entlaufenen Sklaven suchen. Und allein diese Beschreibungen zeigen, unter welch grausigen Bedingungen diese Menschen lebten. Also da wird ein Sklave gesucht, der als Erkennungszeichen Brandzeichen auf Wange und Stirn aufweist. Oder eine Sklavin mit einem Eisenhalsband mit nach innen gerichtetem Dorn. Da werden ausgeschlagene Zähne, Brandwunden, Narben von Peitschenhieben beschrieben. Einfach so als Erkennungsmerkmale. Und dieses Kapitel fehlt leider in dieser Lesung, und das ist für mich aber eigentlich auch zentral.
Ja, das ist sicherlich eine ganz zentrale Thematik. Dafür haben wir natürlich hier im Hörbuch jetzt die Stimme von Christian Brückner.
Ja, und eben wie gesagt, diese junge Stimme, mittlerweile klingt er ja sehr rau, sehr knarzig. Damals war die Stimme noch ein wenig glatter und auch, ja, ich sag mal, ein bisschen flexibler. Also Christian Brückner kann hier sehr gut bei dieser Lesung auf den Stil und auf den Inhalt eingehen. Charles Dickens wechselt ja immer mal wieder zwischen Satire, zum Beispiel bei der Beschreibung von Mitreisenden, und Anklage. Und beides kann Christian Brückner in seiner Lesung sehr gut aufnehmen. Dann gibt es aber auch so eher sachliche Beschreibungen des Landes und seiner Bewohner. Und auch dieses Fremdartige kann Christian Brückner so eindrucksvoll wiedergeben, dass sich die Hörer wirklich ein sehr lebendiges Bild vom Kontinent machen können. Also Stimme gut, beim Inhalt habe ich ein paar Abstriche zu machen. Insgesamt finde ich, ist es aber eine gute Möglichkeit, mal eine andere Facette von Charles Dickens Werk kennenzulernen.
Aufzeichnungen aus Amerika, so heißt das Hörbuch von Charles Dickens, das wir vorgestellt haben. Christian Brückner ist der Sprecher. Es ist eine MP3-CD, gut 4 Stunden Hörzeit zum Preis von 10 Euro. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1984 und erschienen im Verlag DAV. Englisch ist schon lange die Leitsprache der modern vernetzten Welt und auch der deutschen Lieblingsfremdsprache. So sehr, dass sich auch in unserem Umgangsdeutsch viele englische Wörter oder sogar ganze Phrasen eingebürgert haben. Aber genau hier wird es kritisch, denn es gibt mittlerweile viele englische Ausdrücke, die der angelsächsische Muttersprachler gar nicht mehr versteht. Ein Phänomen, dem der Autor und Sprachkritiker Peter Littger schon länger nachforscht und das er jetzt in einem Buch zusammengefasst hat, das auch als Hörbuch vorliegt. Es heißt Hello in the Round, und Martin Maria Schwarz stellt es vor.
Es liegt zwar auf der Hand, aber um es gleich zu Beginn zu unterstreichen, es ist das Hörbuch, mit dem Peter Littgers unterhaltsame Englischlektionen erst so richtig zur Vollendung kommen. Denn dem Autor, versiert und kompetent in nahezu allen Belangen der englischen Sprache, geht es stets auch um eine gute bzw. die richtige Aussprache. Das wird zum Beispiel bei den doch zum Teil recht überraschenden Einsichten in die Aussprache des englischen TH besonders gut deutlich, die in der Buchfassung nur unzureichend verständlich wären.
Das stimmlose TH klingt nämlich beinahe wie ein F. Hören Sie mal, zum Beispiel Thanks oder Theater. Und das stimmhafte TH klingt beinahe wie ein D, zum Beispiel in the, this, that. Außerdem muss man die Ausnahmen kennen. Als denglische Patienten brauchen wir uns nämlich gar nicht mit der Aussprache von TH abzumühen, wenn es ganz einfach wie ein T gesprochen wird, in Namen wie Theresa, Thomas, Thompson, Thames, Thai, Lesotho oder Thyme, dem Gewürz Thymian.
Und gleich noch eine generelle Bemerkung. Dies ist kein Spaßhörbuch. Auch wenn der Titel Hello in the Round, eine Begrüßung, die bei international angestrichenen Videokonferenzen in Deutschland des Öfteren vorkommen soll, zunächst einmal darauf schließen lässt. Nein, dies ist eine absolut seriöse und kenntnisreiche Hilfestellung zum Sprung über die vielen Fallgruben, in die wir deutschen Muttersprachler bei der Anwendung unserer statistisch liebsten Fremdsprache hineinzufallen pflegen. Und eine Motivation, doch erstmal innezuhalten, bevor wir mal wieder glauben, eine besonders lässige englische Wendung in Gebrauch zu nehmen. Aber diese Hilfestellung präsentiert der Autor, der selbst, und zwar warm, einnehmend und zugewandt spricht, auf höchst unterhaltsame Weise.
Es ist wie mit den Slogans der FDP unter Christian Lindner: Make in Germany, Digital First, Bedenken Second oder German Mut, was übersetzt ein deutscher Köter ist. Vielleicht ein Juniorpartner des German Shepherd. Der perfekte Mix aus Funny, Fake und Fancy macht die FDP in meinen Augen zur freien denglischen Partei, die der sprachlichen Realität immerhin ins Auge sieht. Allerdings, sorry to say, damit auch niemandem weiterhilft. Vielmehr setzt die FDP mit ihrem Kauderwelsch, das wohl ein angelsächsisch geprägtes Mindset vortäuschen soll, bewusst unseren Anschluss an die Weltspitze aufs Spiel. Rein sprachlich, versteht sich.
In erster Linie ist der Adressat der durchweg amüsant vorgetragenen Unterweisungen ein Publikum, das im regelmäßigen Austausch mit englischen oder auch US-amerikanischen Muttersprachlern steht. Denn ein in solchen Kontexten allzu unbekümmerter Umgang mit dem Englischen erreicht im schlimmsten Fall die höchsten Peinlichkeitsnoten.
Sprachwissenschaftler nennen es Pseudo-Englisch. Ich bevorzuge das Label »English made in Germany«. Nachrichten, Regierungserklärungen, die Werbung und nicht zuletzt unser privater und beruflicher Alltag sind davon voll. Wir sagen Happy End statt Happy Ending, Flirt statt Flirtation. Im Fernsehen ist von Shake Hands die Rede statt Handshake. Beim Friseur will man einen Pony oder ein Pony statt Fringes oder Banks. Wir hören die Box statt Loudspeaker. Politiker sprechen von Public Aids statt Public Aid. Oder man geht im Partnerlook statt Matching Outfits.
Peter Littger erklärt viel, immer verknüpft mit realen, alltäglichen oder beruflichen Situationen. Er übersetzt viel, verständlich von der einen in die andere Richtung, und er bietet eine schier unendliche Themenfülle. Vom Englisch in Videocalls, Fußballenglisch, der richtigen Übersetzung von Farbmetaphern, über Englisch in der DDR bis hin ja zum FDP-Englisch. Er geht ins Detail, vermittelt, wie das englische Wort become so gänzlich unterschiedliche Bedeutungen entwickeln konnte im Vergleich zu unserem Wort bekommen, obwohl beide Wörter dieselbe germanische Wurzel haben. Und zeigt weitere Anwendungen englischer Worte auf, die wir so vereinnahmt haben, dass wir den Fehlgriff dahinter gar nicht mehr bemerken.
Wissen Sie, was IWFH bedeutet? Es ist die kürzeste englische Form für das, was wir hartnäckig als Homeoffice bezeichnen. Die Abkürzung WFH oder WFH steht für Work from Home. Auch ist häufig von Remote Work die Rede, aber eben niemals vom Home Office, jedenfalls dann nicht, wenn damit nicht das britische Innenministerium gemeint ist.
Das betrifft auch unseren Umgang mit dem Verb to shoot oder dem Substantiv shooting, das im Verständnis der Muttersprachler aber immer eine Schießerei, und zwar mit richtigen Waffen, meint. Auch der Shooting Star ist eher eine deutsche Erfindung. Schließlich nimmt der Autor auch Stellung zur immer wieder aufkeimenden Kritik an zu vielen Anglizismen in der deutschen Sprache und geht darüber hinaus, indem er neue, sinnvolle englische Begriffe zur Aneignung vorschlägt, weil es dafür im Deutschen keine Entsprechung gibt, jedenfalls keine elegante. Wie zum Beispiel
Anglus 4. Englischer Sprach- und Kulturraum. Sie haben es schon gemerkt, ich bin dankbar für diesen Neuantrag im Oxford English Dictionary aus dem Juni 2020. Nicht nur, weil er leicht von den Lippen geht, sondern weil er mir hilft, nicht immerfort von der englischsprachigen Welt zu schreiben. Als Anglosphere wird ein Sprach- und Kulturraum begriffen, der über den Erdball verstreut ist.
Solcherlei Anregungen sind natürlich äußerst willkommen, weil sie dem Hörer auch einen kleinen Wissensvorsprung mitliefern. Ein paar Abstriche müssen aber auch sein. Diese betreffen aber eher die editorische Seite des Hörbuchs. Es liegt auf der Hand, dass dieses Hörbuch aus einer Kompilation vieler schon unter dem Titel »Der denglische Patient« veröffentlichter Kolumnen Peter Littgers besteht. Das fällt dann auf, wenn es zu Wiederholungen kommt, wie beim Homeoffice oder dem Happy End. Auch endet dieses Hörbuch etwas abrupt. Ein Nachwort oder eine Schlussbemerkung vermisst man schon. Aber wenn man das beiseite lässt, präsentiert das Hörbuch »Hello in the Round« den wohl gewitzesten und gleichzeitig effizientesten Englischunterricht, den man sich so vorstellen kann.
Martin Maria Schwarz hat uns das Hörbuch »Hello in the Round« von Peter Littger vorgestellt. 7 Stunden Hörzeit, man kann es als ungekürzte Autorenlesung downloaden zum Preis von 8 €, oder man bekommt es als gekürzte Fassung auf einer MP3-CD zum Preis von 10 €. Erschienen ist es im Argon Verlag. Wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in H2 Kultur zur Rubrik »In eigener Sache«. Darin stellen wir Hörbücher vor, die von HR2 produziert wurden. Und da sprechen wir heute über eine Lesung von Hans Fallada, »Warnung vor Büchern – Erzählungen und Berichte«. Eigentlich hieß er ja Rudolf Dietzen. Er war der Sohn eines hohen Justizbeamten und wurde 1893 in Greifswald geboren. Mit dem vielfach übersetzten Roman »Kleiner Mann, was nun?« aus dem Jahr 1932 wurde Hans Fallada weltbekannt. In der Zeit des Nationalsozialismus lebte er als unerwünschter Autor zurückgezogen auf seinem 6-Morgen-Anwesen in Mecklenburg. 1945 siedelte er nach Berlin über, wo er am 5. Februar 1947 starb, also heute vor genau 75 Jahren. Anlässlich des Todestages hat HR2 Kultur in der Lesung im Januar Berichte, Erzählungen und Reden gesendet, die unter dem Titel »Warnung vor Büchern« nun auch auf CD erschienen sind. Dorothee Meyer-Karweg, für die, die die Lesung der Texte im Januar jetzt nicht gehört haben, erzählen Sie doch mal was über diese Texte.
Es sind Texte, die von Mitte der 1920er Jahre bis zu Falladas Tod 1947 reichen, also da geschrieben worden sind, zum Teil wenig bekannt oder gar bislang unveröffentlicht. Herausgeber ist Carsten Gansel. Gansel ist ein echter Fährtensucher. Er hat im Nachlass von Fallada eben noch unbekannte Texte entdeckt und diese dann eben als Buch bei Reclam veröffentlicht. Und daraus hat Hans Sarkowitsch, bis Sommer 2021 war er ja leitender Redakteur hier in H2 Kultur, für das Hörbuch eine kleine Auswahl getroffen, und die meisten Texte beschäftigen sich mit der Situation in Deutschland während der NS-Zeit, und dann gibt es noch einen Text über Falladas Weg zur Schriftstellerei und so ein paar kurze Milieustudien.
Ja, und gelesen werden die Texte von dem bekannten Schauspieler Ulrich Nöten.
Genau, und diesen Schauspieler hat sich Hans Sarkowitsch extra gewünscht. Und in einem Gespräch in H2 Kultur, aus dem wir jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt hören, sagt er warum.
Wir hatten schon zusammengearbeitet bei einem Fallada-Texten, die vor 4 Jahren erschienen sind, die aber schon gedruckt waren vorher. Und Ulrich Nöten ist nun ein ganz herausragender Sprecher und Schauspieler. Und es gelingt ihm, also die Haltung des Erzählers einzunehmen auf der anderen Seite, aber auch den Text so zu interpretieren, dass also Ernst und Ironie, die auch bei Fallada vorkommt, also deutlich wird. Und dass die Geschichten selbst sprechen. Das ist nochmal eine eigene Kunst, und die beherrscht Ulrich Nöten in ganz großartiger Form.
Ja, und das wollen wir uns jetzt natürlich mal anhören. Welche Ausschnitte haben Sie denn ausgewählt?
Also der erste Ausschnitt stammt aus dem Text »Wie ich Schriftsteller wurde«, und darin schreibt Fallada, dass er eigentlich Landwirt werden sollte. Ein Gutsbesitzer nahm ihn dann als Eleven auf, und das wurde für ihn eine ganz schön anstrengende Zeit. Doch Fallada sagt bzw. schreibt, er habe vieles in der Zeit gelernt, was ihn dann befähigte, Schriftsteller zu werden.
Ich war nämlich fast immer mit Menschen zusammen. Ich stand hinter den endlosen Reihen der schwatzenden Frauen beim Rübenhacken, beim Kartoffelbuddeln, und ich hörte die Frauen und die Mädels schwatzen. Von morgens bis abends ging das. Abends schwatzte dann der Chef. Und auch die Schweizer im Kuhstall schwatzten, wie die Knechte beim Füttern im Stall. Ich konnte ja nicht anders, ich musste zuhören. Ich lernte, wie sie reden und was sie reden, was sie für Sorgen haben, was ihre Probleme sind. Und da ich ein sehr kleiner Beamter war, der auf keinem Pferd herumritt, sondern höchstens, der Zeitersparnis halber, das Dienstrad benutzte, so hatten die Leute auch keine Hemmungen, mit mir zu reden. Ich habe es damals gelernt, mit jedem Menschen zu schwatzen.
Tja, da hörten wir einen ersten Ausschnitt mit Ulrich Nötzen. Ja, und das war's, was Fallada die Zeit als Landwirt eingebracht hat. Er lernte das Milieu der einfachen Menschen kennen.
Und das ist ja auch das, was Hans Fallada auszeichnet, diese genaue Beobachtung und das Verständnis für die Sorgen und Nöte der sogenannten kleinen Leute.
Ja, und alle seine Beobachtungen konnte er immer mit ganz wenigen, aber sehr präzisen Worten so schildern, dass man sich gleich mittendrin im Geschehen fühlt. Und das zeigt sich auch im nächsten Ausschnitt aus einem ebenfalls autobiografischen Text. Osterfest 1933 mit der SA, so der Titel. Da hatten Nachbarn in der Osterzeit 33, also da waren die Nazis gerade an der Macht, gehört, die hatten mitgehört, die Nachbarn, wie ein Besucher von Fallada Hitlerwitze erzählte. Und diese Nachbarn denunzieren dann Fallada sofort. Daraufhin wird er in seinem Haus von der SA verhaftet und im Wagen mitgenommen in die nächste Stadt. Ja, und unterwegs in einem einsamen Waldstück hält der Wagen dann an, die SA-Leute steigen aus, sagen so Pinkelpause und dann befehlen sie, er solle bitte auch aussteigen. Tja, und dann kommen dem Inhaftierten, dann kommt da schnell ein Verdacht, er soll an dieser einsamen Stelle nämlich erschossen werden. Auf der Flucht erschossen, so würde es dann später sicher heißen. Und entsprechend ist dann seine Gegenwehr.
All mein Wille war nur darauf konzentriert, im Wagen erschossen zu werden. Das wollte ich. Dass ich erschossen werden würde, das interessierte mich im Moment kaum noch. Aber nachweisbar sollte dieses Erschießen sein. Nachweisbar. Nicht auf der Flucht, sondern im Wagen. Langsam kamen die Leute über die Landstraße. Die Zigaretten brannten noch immer. Alle Augen sahen auf mich. Die Stunde der Entscheidung war gekommen. Der Goldbestickte sagte leise mit zitternder, vor Aufregung heiserer Stimme, »Schmeißt das Schwein da aus dem Wagen, er will nicht!« Doch da fiel die Entscheidung ganz anders, als wir alle erwartet hatten. Wir waren so in unsere Auseinandersetzung vertieft gewesen, dass wir nicht gemerkt hatten, wie ein großer Wagen von Berlin her näher gekommen war. Wir fuhren alle zusammen, als er plötzlich bei uns hielt, und unser guter Hausarzt aus dem Fenster zu mir sprach, »Aber Herr Fallada, was ist denn mit Ihnen los? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?« »Alles in Ordnung, Herr Doktor«, antwortete ich. »Ich fahre mit diesen Herren nur ein bisschen nach Fürstenwalde aufs Gericht. Grüßen Sie meine Frau und sagen Sie ihr bitte, dass ich dort in Fürstenwalde erreichbar bin.« »Schön, schön«, sagte der Arzt, »ich will es gern ausrichten.« Gute Fahrt denn.
Tja, und der Arzt bleibt dann trotzdem noch bei Ihnen stehen. Und als die SA mit ihrem inhaftierten Fallada weiterfährt, fährt der Arzt auch vorsichtshalber hinter Ihnen her bis zur Polizeiwache. Man wusste nämlich damals schon, was ein Wagen mit SA und einem Zivilisten darin bedeutete. Diese Erzählung geht gut aus, zeigt aber, wie schnell die Nazis politische Gegner aus dem Weg zu räumen versuchten und wie schnell es auch willfährige Helfer gab.
Ja, solche Denunzianten gab es ja damals leider viele. Welche weiteren Erzählungen und weiteren Texte finden wir denn auf dem Hörbuch?
Also in dem Text »Das Todeshaus formt einen Dichter«, da erinnert Hans Fallada an Alfred Schmidt-Saas, einen Kommunisten und Musikerzieher, der vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und ein halbes Jahr später auch enthauptet wurde und der sich in der Haft zum Dichter wandelte. Und Fallada setzt ihm mit dieser Erzählung ein wirklich ehrendes Denkmal.
Es ist tragisch zu sehen, dass gerade eine der liebenswertesten Eigenschaften von Saas dazu beigetragen hat, einen Mann ins Verderben zu stürzen, den wir in heutigen Tagen bitter nötig gebraucht hätten. Seine kindliche Unbeholfenheit dem Leben gegenüber, sein Glaube an das Gute im Menschen, seine heitere Unbekümmertheit jeder Gefahr gegenüber. Diese Eigenschaften sind es letzten Endes, die ihn in das Todeshaus von Plötzensee geführt haben. Er hätte noch lange bis in unsere Tage wirken können, wenn er vorsichtiger, argwöhnischer, berechnender gewesen wäre. Aber dann wäre er eben nicht mehr Sass gewesen. Sass, ein Mensch, den gerade wegen seiner klaren Offenheit jeder lieben musste, der ihn kennenlernte.
Das war ein Ausschnitt aus Das Todeshaus formt einen Dichter über Alfred Schmidt-Sass. Und zu den anderen Texten hier im Hörbuch, wir hören noch eine Rede über die Kriegsverbrecherprozesse in der Nachkriegszeit. In Otsches Fluchtbericht schlüpft Fallada in die Rolle eines Kleinganoven. Dann gibt es noch zwei kurze Milieuschilderungen, einmal aus der tiefen Provinz und dann einmal über ein Paar, was sich im Krieg kennenlernt und dann sich aber auch wieder verliert. Was mich insgesamt beeindruckt bei Fallada, wir wissen ja, er hatte gravierende Drogenprobleme. Aber davon merkt man überhaupt nichts. Also seine Texte sind sehr ausgefeilt, sehr genau und präzise, sezierend auf den Punkt, geradezu kristallklar. Und bei allem Bösen, über das er schreibt, beschreibt er immer auch Menschen, die mutig gegen Hass und Hetze auftreten. Und es finden sich auch immer wieder humorvolle Stellen. Das ist dann allerdings mitunter ziemlich schwarzer Humor.
Wir sprachen über die Lesung Warnung vor Büchern, Erzählungen und Berichte von Hans Fallada, gelesen von Ulrich Nöten. Es sind 3 CDs, 3,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 14 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Hörbuch Hamburg im Label Osterwold Audio. Es ist eine Produktion von HR2 Kultur. Wir kommen jetzt zum Kinder- und Jugendhörbuch in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Zu Heul doch nicht, du lebst ja noch von Kirsten Boye. Kirsten Boye ist eine der renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, zahlreich ausgezeichnet. Sie hat unter anderem den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr Gesamtwerk erhalten und das Bundesverdienstkreuz. Kirsten Boye ist durch viele Reihen bekannt, zum Beispiel die Möwenweg-Reihe oder Ritter Tränk und natürlich auch durch mehrere Einzeltitel. Jetzt Heul doch nicht, du lebst ja noch, das ist ein Roman für Kinder ab 13. Dorothee Meyer-Karwick, um was geht es hier?
Das ist ein Roman eben für Jugendliche, und der spielt in Hamburg und zwar im Juni 1945, also gleich nach dem Krieg. Und im Mittelpunkt stehen 3 Kinder, Traute, Hermann und Jakob. Und reihum aus ihrer Perspektive erleben wir die Geschichte über diese ersten Wochen in Friedenszeiten und es geht um ihre Gedanken, Gefühle und auch ihre Entwicklungen. Für alle ist gleich, Hamburg liegt zu großen Teil in Trümmern, die Kinder spielen also im Schutt und auf sogenannten Trümmergrundstücken. Der familiäre Hintergrund ist aber recht unterschiedlich. Traute ist eine Bäckerstochter, in deren Wohnung jetzt eine Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen einquartiert wurde, was nicht ohne Reibereien abgeht. Hermann stammt aus einer Familie von wirklich überzeugten Nationalsozialisten. Er selbst war begeistert in der Hitlerjugend. Der Vater hat im Krieg beide Beine verloren. Die Ehefrau sorgt nun fürs Einkommen und der Vater kommt mit beidem überhaupt nicht klar und schimpft und zetert auf alle und alles. Und Jakob, der ist Halbjude, also seine Mutter ist Jüdin und die Mutter war geschützt, solange der arische Vater lebte. Als er aber Anfang 1945 umkommt, erhält die Mutter ganz schnell die Aufforderung, zur Moorweide in Hamburg zu kommen, um von dort aus nach Osten deportiert zu werden. Und da hören wir eine Szene, die eben noch im Februar 1945 spielt. Es liest Jodie Alborn.
Nur das Nötigste sollte sie packen. Aber die Mutter hatte trotzdem allen Schmuck in ihre Schatulle getan und die Schatulle in Jakobs Rucksack. »Geh nicht«, hatte Jakob gefleht. Inzwischen längst alt genug, um zu verstehen und Angst zu haben wie sie. Seine Mutter hatte ihm über den Kopf gestrichen. »Man muss wissen, wann man geschlagen ist, Jakob«, hatte sie gesagt, und er hatte sich an den Großvater erinnert. Auch von ihm hatten sie nie mehr gehört. »Wir könnten zusammen untertauchen«, hatte er gefleht. »Du sagst doch selbst, der Krieg geht nicht mehr lange, und bis dahin...« »Und wo?« hatte sie müde gefragt. Jakob hatte die Achseln gezuckt. »In den Ruinen ist doch genug Platz, um sich zu verstecken«, hatte er gesagt. »Wenn wir es klug anstellen...« Nur selten noch hatten nachts die Sirenen geheult, aber die Trümmerfelder, die die Angriffe hinterlassen hatten, erstreckten sich über Kilometer. Jakob hätte niemals geglaubt, dass diese starke Stadt, die seine Heimat war, so verletzlich sein könnte. Und hatte erschrocken gemerkt, dass er keinen Kummer spürte. Jeder Angriff brachte das Ende näher. »Und zu essen?«, hatte seine Mutter gefragt. »Glaubst du nicht, Jakob, dass ich mir nicht auch schon Gedanken gemacht habe? Marken bekomme ich jetzt doch keine mehr.«
Tja, und deswegen geht die Mutter im Februar 1945 zum befohlenen Sammelplatz und Jakob muss sich verstecken. Und Herr Hoffmann, Schreiner aus der Nachbarschaft, hilft dann. Er versteckt den Jungen in einem halb zerfallenen Haus. Aber irgendwann im Juni kommt er nicht mehr, um Jakob Essen zu bringen. Und Jakob weiß nicht warum. Und um nicht zu verhungern, wagt er sich aus seinem Versteck. Er will eine Frau mit einem Einkaufskorb überfallen und doch dabei beobachten ihn dann die anderen Kinder.
Wieder öffnet sich die Ladentür. Eine ältere Frau spannt einen Schirm auf und hält ihn über ihren Kopf und das Einkaufsnetz. Der Junge springt von hinten vor, den rechten Arm mit dem Stein erhoben und greift mit der linken nach dem Netz. »Auf ihn!« brüllt Hermann. Sie stürzen sich auf den Jungen, alle gleichzeitig. Traute greift ihm in die Haare und zieht ihm den Kopf mit einem Ruck nach hinten. Die Frau ist erschrocken stehen geblieben. Sie hat den Jungen bis eben nicht bemerkt und sieht jetzt nur, wie er von vier anderen Kindern zu Boden geworfen wird.
»Was tut ihr denn da?« ruft sie. »Vier gegen einen! Schämt euch!«
Traute öffnet den Mund, um der Frau zu erklären, was ihr fast passiert wäre. Aber da zieht Hermann den Jungen schon wieder unsanft auf seine Beine.
»Ist nur Spaß«,
sagt er und schlägt dem Jungen fest auf die Schulter.
»Oder, Friedrich? Wir spielen Räuber und Gendarm.«
Die Frau schüttelt empört den Kopf. »Aber so heftig müsst ihr doch nun wirklich nicht zupacken«, sagt sie.
»Ist mit dir alles in Ordnung, Friedrich?«
Der Junge nickt. Traute sieht, dass seine Knie aufgeschürft sind vom Sturz.
»Wir spielen nur«, sagt er mit einer Stimme, so leise, dass Traute Mühe hat, ihn zu verstehen.
Die Frau zuckt verärgert die Achseln und geht. Und Traute fragt sich, warum Hermann den Jungen nicht verpfiffen hat.
Ja, warum hat Hermann das denn nicht getan?
Hermann hatte gesehen, dass Jakob, den Hermann hier Friedrich nennt, eine Brosche in der Hand hielt und die wollte Jakob der Frau für ihr Brot geben. Er wollte ja nicht einfach stehlen. Und die Brosche nimmt nun Hermann an sich, um sie auf dem Schwarzmarkt zu tauschen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Der Krieg ist ja eigentlich schon vorbei. Mhm. Warum versteckt sich Jakob denn noch?
Ja, Jakob weiß gar nichts vom Kriegsende. Im Versteck hat er das einfach nicht mitbekommen und Herr Hoffmann hat ihm das auch verschwiegen.
Warum?
Ja, da gibt es eine Vermutung in dem Roman, aber so ganz klar wird es eigentlich nicht. Und auch als Jakob dann eben von den Kindern vom Kriegsende erfährt, verheimlicht er noch einige Zeit, dass er nach der Terminologie der Nazis ein Halbjude ist. Aber die Nachbarinnen, die erkennen ihn wieder und die hatten seine Familie in der Nazi-Zeit überhaupt nicht mehr gegrüßt. Und jetzt sind sie plötzlich geradezu herzlich, wollen von ihm dann aber auch schriftlich bestätigt bekommen, dass sie ihn nicht verraten haben. Das brauchen sie für ihren sogenannten Persilschein, also die Entnazifizierung. Ja, und die Kinder, also Traute kommt jetzt leicht damit klar, nun wieder mit einem Juden umzugehen. Hermanns Weltbild kommt dagegen erst langsam ins Wanken. Also als ein Freund von Hermann diesem erzählt, dass sein Vater als Sozi ins KZ kam und dass die Nazis die Juden eben wirklich umgebracht hatten, das bringt dann Hermann schon langsam ins Nachdenken. Vorher hatte er Jakob noch so angeschnauzt, heul doch nicht, du lebst ja noch, als der an seine Verwandtschaft denkt, die von den Nazis eben ermordet worden sind.
Das klingt nach einem sehr vielschichtigen Roman. Das ist keine leichte Kost. Ist das denn angemessen für 13-Jährige?
Also ich finde schon auch, dass da eine ganze Menge vorausgesetzt wird. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob 13-Jährige diese geschichtlichen Abläufe schon so drauf haben. Es ist also durchaus auch ein Roman für Ältere, das auf jeden Fall. Also gut wäre gewesen, so ein kleines Glossar, in dem einfach noch mal kurz das Kriegsende und die Zeit danach so ein bisschen in Stichworten erklärt wird. Aber insgesamt, auch wenn das fehlt, finde ich diesen Roman richtig gut. Er ist sehr vielschichtig und differenziert.
Also bei allen Problemen, es ist ja ein Jugendhörbuch, geht denn die Geschichte gut aus?
Also für Jakob schon, aber bei Hermann, da gibt es noch einen ganz heftigen Schicksalsschlag und der ist übrigens die differenzierteste und interessanteste Person im Buch.
Jetzt haben wir Jodi Ahlborn gehört, sie interpretiert diesen Jugendroman. Ist es eine gute Wahl für diesen Roman, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich finde schon, aus mehreren Gründen. Also sie kann das Hamburger Platt gut und genauso gut das Ostpreußische der Flüchtlingsfamilie. Und dann versteht sie es auch gut, in diese einzelnen Rollen zu gehen. Also bei Hermann klingt sie so ein bisschen rauer, bei Jakob kommt dessen Angst durch, bei Traute auch so manche Verzagtheit. Das sind alles kleine, aber wichtige Nuancen in der Stimme. Und die passen immer sehr gut in die jeweilige Stimmung. Insgesamt finde ich, es ist ein sehr gutes, inhaltlich wirklich anspruchsvolles Hörbuch. Eine große Empfehlung, also auch zum Mehrfachhören.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Heul doch nicht, du lebst ja noch von Kirsten Boye, gelesen von Jodie Ahlborn. Es ist eine MP3-CD, 4,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 17 Euro und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 13 Jahren, erschienen bei Oettinger Audio. Dieses Hörbuch kam auf den 2. Platz der hr2 Hörbuchbestenliste vom Februar. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Und für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.